Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Vom 5. Juni 2026, Episode 138, für euch am Mikrofon Metalhammer-Chefredakteur Sebastian Kessler.
Sowie aus der Redaktion Katrin Riedl. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Podcast-Spaß.
Wir haben natürlich wieder die interessantesten Meldungen der letzten Woche für euch aus der Metalwelt. Eine Albumempfehlung, und zwar diesmal von Evergrey. Und außerdem ein Gesprächsgast erneut.
Und zwar ist das Amy Lee von Evanescence.
Richtig namhaft, also diesmal geht es zu. Mir dröhnt noch ein bisschen der Schädel, einerseits von den Nachwirkungen des Hofer Schlappentags am letzten Montag.
Eieiei, Lokalfeste, uiuiui, in doppeltem Sinne.
Lassen wir jedes Mal wieder ein Starkbier oder eine Starkbiersammlung von meinen Eltern dort zurückstellen, damit ich sie im Laufe des Jahres wegtrinken kann und das letzte davon am Schlappentag des nächsten Jahres. Die nächsten warten schon wieder. Und dann war ich auf einem 40. Geburtstag am Wochenende davor. Und warum ich das erzähle, wir starten hier mit einem Shoutout rein in diese Episode, bevor wir zu den üblichen Rubriken kommen. Und zwar an eine ganze Reihe von Leuten. Ich muss ein ganz kleines bisschen vorgreifen. Es gibt diesen Running Gag. Metal Hammer Leser kennen ihn. Frank Thesis jedes Mal in seinem Wacken-Nachbericht in den Tops und Flops führte unter den Flops auf, Ignis Fatu verpasst. Das rührt daher, dass er Mittelalter-Rock nicht so gerne hat und besonders eine fränkische Mittelalter-Rockband mit einem für ihn albernen Namen hat es ihm eben besonders angetan und seit Jahren steht darum in seinen Wackenflops Ignis Fatu verpasst. Nun saß ich am vergangenen Wochenende bei jenem 40. Geburtstag eines guten Kumpels abends am Lagerfeuer. Plötzlich erzählt ein Nebenmann, so, ja, er hat mal Gitarre gespielt als Ersatzmann bei Ignis Fatu. Was für eine kleine Welt in dem Moment, super lustig einfach. Von daher Grüße an Ilya, der übrigens auch ein Tabletop-Spiel selbst entwickelt hat. Rapture heißt das gute Stück. Ich bin da nicht so richtig im Thema, aber checkt's aus. Es ist laut Eigenbeschreibung ein actiongeladenes und einsteigerfreundliches Scharmützel-Tabletop für 2 bis 4 Spieler. Wie gesagt, aber nicht hundertprozentig mein Thema, darum konnte ich es noch nicht selber ausprobieren, aber ich nehme es mir vielleicht als Lebensziel vor, das mal getan zu haben. Und an der Stelle auch noch an diesem 40. Geburtstag zu Gast, Hörer Roland. Viele Grüße an der Stelle. Er weiß es vielleicht nicht mehr. Auf der Abrechnung habe ich mir nämlich sagen lassen, standen 10 Weizenbier und man hat nur ihn Weizenbier trinken sehen.
Das kann ein Zufall
das
sein.
Das kann auch ein großer Zufall sein. Wahrscheinlich hört er uns eh nicht, weil er bei Rock im Park ist. Vielleicht kriegt er es aber zugetragen und freut sich an dieser Stelle auf jeden Fall. Viele Grüße, auch wenn du die Stimme nicht erkannt hast, obwohl du jede Woche zuhörst und diese 2 Stunden oder so miteinander geredet haben. Viele Grüße aber auf jeden Fall. Und wo wir gerade bei Grüßen reihum sind, auch an die Kommentatoren der letzten Podcast-Episoden. Da gibt es 2, die ich kurz zitieren und darauf eingehen möchte.
Oh Gott, jetzt habe ich Angst.
Feedback. Nein, ja, aber gutes Feedback. Wir haben echt nur nette Rückmeldungen zuletzt bekommen. Also auch ihr kommentiert gerne die Podcast-Episode auf den Plattformen, wo es geht. Es geht, glaube ich, am besten auf Spotify tatsächlich. Lasst außerdem Likes da und teilt den Podcast. Wir brauchen die Reichweite und freuen uns, wenn uns mehr Leute hören. Jetzt hier Grüße an Hörer Jonathan. Ich wollte mich mal bedanken. Das ist wahrscheinlich der einzige Podcast über härtere Musik, der mir wirklich neue Infos liefert, großgeschrieben, und sich nicht nur auf Meinung der Hosts ausruht. Danke für die Recherche. Jedes Mal fühle ich mich besser informiert.
Das ist schön.
Das ist sehr schön und ich glaube, genauso wollen wir weitermachen. Wir geben uns zumindest Mühe. Hörer Peter schreibt außerdem, sehr cooler Podcast wieder, immer wieder gute News und auch die Pit-Reporte sind immer geil. Kommt ihr auch Ende Juni auf das Rock am Herzfeldsee-Wochenende, um mal darüber zu berichten? Das werden wir leider nicht schaffen. Danke auf jeden Fall für den Kommentar und für das Feedback. Aufs Herzfeldsee-Wochenende werden wir es nicht schaffen.
Da war ich aber tatsächlich schon mal.
Ist das so?
Ja, da war ich schon mal. Das ist aber wirklich sehr lange her. Das muss, keine Ahnung, wann wird das gewesen
sein? Das ist ja ein witziger Zufall.
Ich weiß,
hört nicht auf.
Also da haben wir jedenfalls gespielt, ich glaube, als Headliner Doro und Sabaton. Das war so in meiner Sabaton-Hochphase. Doro bin ich mir gerade nicht genau sicher, aber es war so zu meiner Sabaton-Hochphase.
Ah, super.
Ist ein sehr schönes kleines Festival.
Ja,
mega. Idyllisch ja, gelegen, vom Allgäu aus kommt man da wunderbar hin und so aus der Stuttgarter Ecke auch.
Super, dann auch Shoutout ans Rock am Herzfeldsee. Wir sind ja auf super vielen Festivals, müssen da das Heft fertig machen, um es rechtzeitig aufs Rockharz zu schaffen. Daher zumindest dieses Jahr nicht, aber merken wir uns vor. Und du warst schon da, Hörer Peter war schon da, ist also auf jeden Fall empfehlenswert. Checken wir mal aus. Und dann können wir jetzt in den harten Teil der Episode starten, glaube ich, oder?
Yes.
Back in Black, das Metal-Update.
Ja, da ist gerade einiges los bei den US-amerikanischen Hardcore-Punks Knocked Loose. Die spielen ja bekanntlich aktuell im Vorprogramm von Metallica. Also
haben ordentlich Lärm gemacht, wie man hört.
Ja, es ist eine sehr große Ehre natürlich und auch eine Chance, muss man auch sagen, noch ein paar neue Leute ranzukriegen. Dabei muss die Band jetzt jedoch einige Hindernisse überwinden, unerwarteterweise. Zunächst mal gab ihr Frontmann Brian Garris Mitte Mai bekannt, dass er unter der sogenannten Bell-Lähmung leidet. Dazu gehören Lähmungserscheinungen im Gesicht und eine taube Zunge.
Oh Gott, wie gruselig.
Das finde ich aber auch. Und in Sofia, also der Hauptstadt Bulgariens, hat er sich dann in die Notaufnahme begeben müssen. Dort diagnostizierte man dann diese Erkrankung und riet ihm, sich zu schonen. So richtig beherzigt der Gute das jetzt allerdings nicht. Er schrieb auf Instagram, mir geht es gut, ich achte auf mich und ruhe mich aus, wann immer ich kann. Die Show muss weitergehen. Kann ich so ein bisschen verstehen.
Ja.
Die Chance, vor Metallica zu spielen, kommt vermutlich nicht nochmal. Da wird es natürlich auch so ein bisschen ums Geld gehen. So als Amis kann man natürlich so eine Europatour jetzt auch nicht einfach mal kurz unterbrechen. Auch, ja. Trotzdem krass, dass Musiker natürlich irgendwie ihre Gesundheit aufs Spiel setzen müssen, damit die Show weitergeht.
Das tun sie ja. Aber 95.000 Leute zu erreichen vor Metallica ist schon eine krasse Nummer.
Ja,
das ist krass, dass sie es durchgezogen haben.
Das ist aber auch noch nicht alles, was die Band derzeit beschäftigt. Und zwar waren sie am 27. Mai in Zürich unterwegs, wo Gitarrist Isaac Hale von einem Auto angefahren wurde.
Nein!
Ja,
ach, scheiße.
Also wenn es kommt, dann richtig dicke, ne? Zum Glück ist offenbar nichts Schlimmeres passiert, aber immerhin musste der Gitarrist mit einem Verband am Handgelenk auftreten. Das scheint aber zumindest ganz gut geklappt zu haben. Also fetten Respekt an Knocked Loose, dass sie sich ihre Europa-Tournee, dass sie das durchziehen. Wahrscheinlich haben sie sich so ein bisschen anders und vermutlich auch weniger gefährlich vorgestellt.
Ja, wer reist, kann was erleben.
In der Tat. Wir haben sie übrigens verpasst vor Metallica. Andere Pläne gehabt bereits und wir waren aber auch vor 2 oder 3 Jahren sogar, ich weiß es nicht.
Ich glaube, es war vor 3 Jahren.
Waren wir bereits in Hamburg und haben die Metallica-Tour zu sehen. Dennoch großes, ja, wie nennt man das, wenn FOMO schon vorbei ist? Also wir haben halt
Fear of Out gemisst zu haben.
Ja, wir haben Fear of Out, also wir haben
aber auch keine Fear mehr, sondern ein Bewusstsein.
Ja, genau.
BOMO.
Ja, also wir haben offenbar richtig was verpasst. Es ist so ein bisschen, wir können quasi nicht aus dem Pit berichten.
Es ist immer alles gleichzeitig.
Aber ihr werdet natürlich im Heft darüber lesen, was unser Kollege in Frankfurt erlebt hat und auch ja, Posts gesehen haben von unseren diversen Kollegen, die auch auf dem Konzert waren. Und es liegt so ein bisschen dran, wen man fragt. Die Eindrücke sind sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die sprechen von einem historischen, bahnbrechenden, großartigen, absolut mega geilen Konzert. Es gibt andere Stimmen, die sind so ein bisschen nüchterner. Ja, die Mitte trifft es dann vermutlich.
Ja, aber dass es historisch war, allein vor 95.000 Leuten aufzutreten, das kann ihnen keiner nehmen und irgendwas zu schimpfen gibt es immer. Und sei es die Überraschung, dass man zu weit weggestanden hat im Stadion.
Ja.
Der kann auch wissen, wie groß das ist.
Oder dass doch wieder Songs gecovert werden, die man heutzutage vielleicht... Naja, egal. Das ist vielleicht ein anderes Thema für wann anders.
Wir hingegen setzen uns ins Personalkarussell. Hui, geht's ab. Nämlich gleich...
Huga, chaga, töf, töf.
Die Personalpimmelbahn. Wir fahren los und halten an 3 Stationen an. Station 1 ist die Station der Walkings, eine von diesen verkleideten Power-Metal-Bands, die viel alberner aussehen, als sie sind. Das ist echt eine gute Band, die Platten sind gut, die Live-Auftritte sind gut, das macht echt Laune. Das ist eine starke Truppe, die sich jetzt verabschieden muss von ihrem Gitarristen, dem Crusader. Er hat seine Waffen niedergelegt, ausgerechnet zum Start der Festivalsaison. Die Trennung sei im Guten verlaufen, heißt es. Außerdem schreiben sie, wie alle großen Krieger wissen, das Schicksal ist ein Weg, der manchmal in verschiedene Richtungen führt.
Oh.
Und während seine Reise nun andernorts weitergeht, verlässt er uns mit unserem tiefsten Respekt und in ewiger Bruderschaft.
Geil.
Ob ein neuer Kreuzritter den Platz einnehmen wird, ist bislang nicht klar, beziehungsweise antwortet die Band darauf, es gibt nur einen Crusader, aber es gibt einen Platz. Von daher mal sehen, welche historisch-mythologische Kriegsfigur sie jetzt neben den Tribunen und die anderen Mitglieder setzen.
Ja, ich hätte ein paar Vorschläge. Also wir haben ja eine Hexe, wir haben einen Wikinger, einen Spartaner und einen Tribun. Also so auch aus verschiedenen Ländern und Welten. Weitere Vorschläge meinerseits aus verschiedenen Kulturkreisen, die ganz gut passen könnten. Der Hunne, der Khan, die Kaiserin, der Sultan, der Samurai oder der Ninja.
Also geil.
Da geht noch einiges.
Den Ninja können Sie vielleicht von Victorious ausleihen. Die haben doch Weltraum-Ninja-Dinosaurier. Ja, geil. Ich sehe da diverse Möglichkeiten und auch Crossover-Potenziale. Super. Wird Hammer.
Wird schwieriger wahrscheinlich bei der nächsten Band.
Ja, bei Ingested nehme ich es irgendwie so Auskehrgefahr gerade. Das hat ja eine Vorgeschichte. Im Februar haben Ingested ihren Sänger Josh Davies nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gefeuert und dann ihr Album nochmal neu aufgenommen, beziehungsweise die Vocals neu aufgenommen. Das Album war gerade dabei, herauszukommen und bemustert worden zu sein, und dann wurde es zurückgezogen und kam dann nochmal neu. Im Mai erschien dann das Album Denigration mit eben dem neu aufgenommenen Gesang, und drei Wochen später verlässt Bassist Thomas O'Malley überraschend die Band. Warum genau der Bassist gegangen ist, ist nicht klar, und seine ehemalige Band hat sich auch noch nicht explizit zur Trennung geäußert. Die üblichen Dankesworte fallen seinerseits, und ich konzentriere mich jetzt auf neue musikalische Gelegenheiten. Ich bin für Touren, Aufnahmen und Sessionarbeiten als Bassist und Gitarrist verfügbar. Wenn jemand einen Spieler braucht, gebt Bescheid. Klingt es also nicht so, als ob er keinen Bock mehr auf Musik hätte. Wahrscheinlich hat sich das Ingested-Gefühl irgendwie geändert, nachdem der Sänger raus ist, aber weiß man nicht, alles Spekulationen. Mal sehen, wie es da weitergeht.
Ja, da habe ich auch gar keinen lustigen Kommentar dazu.
Nee, da man die Hintergründe nicht kennt und sexueller Missbrauch da mit im Raum steht, halten wir uns lieber zurück. Und kommen zu den Dritten im Bunde, in der Personalpimmelbahn. Six Feet Under trennen sich von Schlagzeuger Marco Pietrozella, und das nach 13 Jahren und ganz, ganz kurz vor der anstehenden Europa-Tour und auch noch fast beiläufig. Sie schreiben in einem Post auf Social Media: Wir haben bereits seit einigen Monaten gemeinsam mit Rustin Gross an den Vorbereitungen gearbeitet und offiziell seit Anfang Mai, nachdem wir uns von Marco Pietrozella getrennt hatten, was nie so richtig offiziell gemacht worden war bis dahin.
Aber
jetzt wissen wir es, und jetzt geht es auch ganz fix, denn während ihr das hört, steht die Band auch schon in der jetzt neuen Besetzung auf der Bühne. Am 4.6., also wenn ihr das hört, gestern, waren sie in Berlin, und es stehen noch Festivals im europäischen Ausland an und Shows in Köln, Saarbrücken, Memmingen, München und so weiter und so fort. Ja, das ging schnell, und sie machen ihr Ding. Ja. Hauptsache Chris Barnes macht irgendwas mit Röchel.
Ja, der hat irgendwie auch so eine neue Optik, oder? War zumindest auf den letzten Promo-Bildern
zu sehen. Das stimmt, er sah gemachter aus. Also im Sinne von
fast schon seriös.
Ja, besser.
Gucken wir mal,
besser. Was auch da die letzten zwei Platten waren auch besser als die davor, glaube ich. Aber so richtig geil war Six Feet Under irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren nur gelegentlich. Aber trotzdem Chris Barnes, cooler Typ und immer lustige Liveband. Daher guckt euch an, wenn ihr die Gelegenheit habt.
In einer der letzten Podcast-Episoden haben wir ja auch noch gerätselt, wann genau eigentlich Sepultura ihre wirklich allerletzte Show spielen. Tata, jetzt wurde es enthüllt. Der finale Auftritt der brasilianischen Thrash-Veteranen steigt nämlich am 7. November 2026 in einer Arena in Sao Paulo. Der Ort hat für die Band offenbar eine besondere Bedeutung. Und zwar haben sie 1991 auf dem Platz direkt davor eine besondere Show gespielt, die ja für sie eigentlich quasi den Durchbruch in ihrem Heimatland bedingt hat. Neben Ort und Datum gaben Sepultura dann auch so ein paar Gäste bekannt. Dabei sind offenbar die All-Star-Band Metal Allegiance mit Mike Portnoy, Chuck Billy und Alex Golnick von Testament, Troy Sanders von Mastodon sowie auch Phil Demmel und Mark Mengi. Im Vorprogramm spielen übrigens Crisium aus Brasilien und Sacred Reich aus den Staaten. Und es sollen auch noch weitere Special Guests bekannt gegeben. Außerdem werden auch einige ehemalige Sepultura-Mitglieder mitmischen, darunter Jean Dolabella und Jairo Juez.
Das ist doch ganz cool. Wann war das nochmal genau?
Am 7. November.
Ah, ob ich da kann, schauen wir mal. Da ist er wahrscheinlich wärmer als hier.
Das ist richtig.
Das lohnt sich mehrfach. Dieses Jahr tatsächlich auch schon.
Ja.
Ach ja, krass, dann geht's doch schnell. Ich dachte, sie ziehen es vielleicht dann noch ins nächste Jahr hinein. Es ist jetzt nur noch 6 Monate vorher anzukündigen. Ja. Ist relativ knapp heutzutage.
Ja, zumindest. Aber das wird laufen. Also da muss man sich jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen. Das wird laufen wie Bombe. Und sie sind ja jetzt auch schon wirklich eine lange Weile auf dieser Abschiedstour. Also
das
ich glaube, jetzt
stimmt,
waren sie sogar in Europa, waren sie doch jetzt auch mehrfach, kommen ja jetzt eben auch noch mal. Aber ja, in Wacken sind sie, glaube ich, dann, ich weiß nicht, ob das wirklich der Deutschlandabschluss ist. Aber
Ich glaube, das ist
natürlich dann auch standesgemäß.
Ist es nur das letzte Mal in Wacken oder ist es das letzte Mal in Deutschland? Ich weiß es gerade gar nicht.
Aber ich weiß auch nicht, ob das zusammenfällt.
Ja, es ist auf jeden Fall das große Sepultura-Abschiedsjahr.
Ja,
wir haben uns kurz nach der Ankündigung des Abschieds ja auch schon ausführlicher mit der Historie beschäftigt und ihnen Tribut gezollt, auch mit einer Tribute-CD, die damals dem Heft beilag. Ich glaube, Restexemplare davon könnt ihr sogar immer noch kaufen in unserem Online-Shop metal-hammer.de/shop. Guckt doch da mal rein.
Ja, und wird natürlich ein interessantes Konzert, auch wenn jetzt nicht mit Max und Igor Cavalera natürlich zu rechnen ist. Aber wer weiß, vielleicht gibt es dann doch noch eine große Versöhnung.
Wow.
Nach aktuellem.
Das wäre eine Überraschung, sag ich mal.
Wissen sieht es, glaube ich, nicht danach aus, aber gucken wir mal. Und dann blicken wir auch mal in die Plattenläden.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Ja, und unser heutiges Album der Woche kommt aus Schweden und zwar von den 1993 in Göteborg gegründeten Evergrey. Die Gruppe hat ausnahmsweise jetzt nicht so viel mit dem sonst ja in Göteborg praktizierten Melodic Death Metal zu tun. Ihre Musik enthält aber ebenfalls große Emotionen. Generell hat diese Formation einen sehr eigenen Stil, das schwankt irgendwo zwischen Progressive und Power Metal. Ein wichtiger Faktor ist aber auch die Ausnahmestimme von Frontmann Tom S. Englund. Im Jahr 1998 veröffentlichten Evergrey ihr Debüt The Dark Discovery, gefolgt von vielen weiteren Werken, die meist so im Abstand von maximal 3 Jahren erschienen. Manchmal war es dann auch gleich im Folgejahr wieder soweit. Also diese Band gilt so ein bisschen als die Arbeitsbienen unter den Schweden, schaffen es dabei aber auch, konstante Qualität zu liefern. Und das, obwohl im Line-up so stetes Kommen und Gehen herrscht. Die einzige Konstante ist da eben Tom S. Englund, der Sänger. Keyboarder Rickard Zander ist seit 2002 dabei und Bassist Johann Niemann seit 2010. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Dem jetzt erscheinenden 15. Studiowerk Architects of a New Weave voraus ging so eine weitere personelle Umstrukturierung. Nicht mehr dabei ist Schlagzeuger Jonas Ekdahl, der Englund zuvor auch beim Songwriting unterstützt hatte, also durchaus mit Gewicht. Aber auch Gitarrist Henrik Danhage. Natürlich bleibt Englund weiterhin federführend für Songwriting, doch Bassist Johann Niemann hat ihn nicht nur dabei unterstützt, sondern eben auch Gitarrensoli eingespielt und das auch ziemlich gut. Womöglich wirkt sich das auch so ein bisschen auf die Musik auf diesem Werk aus, das überraschenderweise mal nicht unseren Soundtrack gewinnen konnte, wie dann gleich auffällt.
Ja genau, Platz 3 hat es geschafft und ich glaube zur Platzierung und auch zum Review kommen wir am Ende auch nochmal zu sprechen. Der Opening-Track The Shadow Self, lustig übrigens, ein Talia-Album und Song gleichen Titels existiert ja auch, ist bestimmt von modernen drückenden Riffs, ist dabei doomig schleppend, zwischendurch aber auch kurze Geschwindigkeits- und Härteausbrüche, aber auch zurückgenommene und intime Zwischenteile. Die Gesamtanmutung ist so leicht progressiv verschoben, aber zugänglich und berührend und immer schön. Gerade auch der Refrain ist sehr schön geraten mit hohem, mehrstimmigen Gesang auch. Es ist ein schönes Auf und Ab, wie es das ganze Album bestimmt. Da gibt es mal den schleppenderen, doomigeren Teil. Dazu gehören Songs wie The World is on Fire mit betörendem Keyboard-Geklimper außerdem ausgestattet und auch The Script mit fast verträumten Passagen und einem dem Pathos aufdrehenden Refrain mit emotionalem Gesang, der hier besonders zur Geltung kommt. Also wie du schon sagtest, Englunds Stimme ist das, was Evergrey vor allem mit auszeichnet. Da gibt es aber auch den härteren, flotteren Teil, der zugegebenermaßen ein bisschen knapper ausfällt auf dem Album. Da zum Beispiel den Titelsong Architects of the New Weave.
Warte, der Quasi-Titelsong.
Ich sehe es gerade und fragte mich, ob ich verschrieben habe. Aber nein, das Album heißt Architects of a New Weave, während der Song heißt Architects of the New Weave.
In der Tat.
Knaller, darum ist es nämlich Prog. So. Der ist ein bisschen härter und flotter, dieses Quasi-Titelsong, aber dabei nicht weniger düster und melancholisch. Der Gesang ist dramatisch und düster und der Refrain auch wieder sehr stark mit fast schon Gangshout-Qualitäten und dabei einem treibenden und dichten Riff. Auch der Song Heaven geht so in die Richtung, ist aufstrebend und verzweifelnd zugleich, schön sehnsuchtsvoll und kommt mit so einem mitsingbaren und schunkelbaren Refrain daher. Herausstechend ist die Nummer Leaving the Emptiness, wie der Songtitel schon andeutet, ein flotter, fröhlicher, fast befreit, gut gelaunt klingendes Stück, das echt aus dem Album und eigentlich aus dem Evergrey-Kosmos heraussticht. Natürlich auch mit melancholischen Untertönen, aber durchaus der Sommerhit des herbstlichen Albums. Was auch heraussticht, ist der Song A Burning Flame mit Michael Stanne von Dark Tranquillity zusammen, nämlich eigentlich ein sehr typischer Evergrey-Song, oder was heißt eigentlich, es ist ein sehr typischer Evergrey-Song, auch voll schön und eher unauffällig und ehrlicherweise auch Michael Stanne ist eher unauffällig. Ich konnte ihn beim Nebenbeihören nicht so richtig erkennen und wahrnehmen. Aber schönes Miteinander aus Melancholie und flotter Rockigkeit, gerade rund um das Gitarrensolo in diesem Stück. Dann gibt es noch eine Reihe, ich habe es einfach genannt, anderer Songs. Die sind alle gut, mal ein bisschen plumpere Herzschmerz beladen wie Longing. Call Off Your Lions ist auch noch erwähnenswert, weil der Titel sehr schön ist. Das Lied ist ein bisschen beliebig, aber der Refrain ist so gelöst und da kann man sich vorstellen, mit nach oben ausgestreckten Armen live mitzuschunkeln, mit einem Oho-Part gekrönt. Und The Prophecy ganz am Ende dreht irgendwie sehr pathetisch auf mit sehr präsenten Keyboards und Frauenchören und ganz viel Melodramatik, gibt es das Wort? Oder ist es Melodrama?
Nein.
Naja, das halt. Also, du hast gemeint, zwischen Prog und Power Metal. Ich hatte es gar nicht als Dreieck bei mir im Kopf, sondern zwischen Prog und Dark habe ich Evergrey immer aufgehangen. Aber ja, Power Metal ist durchaus auch dabei. Dazwischen hängen sie irgendwie. Und für mich klingt Architects of the New Weave jetzt schon so, als würden sie den Fokus mehr auf Prog legen. Alles ist schön und mit höchster Kompetenz gemacht. Sie wissen genau, was sie tun. Alles fühlt sich wohlig an. Aber mein Problem mit dem Album ist so ein bisschen, dass es viel okay Gutes ist und sie grundsätzlich so viele Alben rausbringen, die alle okay gut sind, aber wenig auffallen, wenig Sprünge machen, wenig Herausragendes bieten. Ähnliches Problem, in Anführungszeichen, habe ich mit Katatonia, wenngleich Evergrey deutlich hittiger sind, als Katatonia jetzt zuletzt waren. Wie schon gesagt, Platz 3 im Soundcheck, haben also da wieder sehr gut abgeschnitten. Das Review von Björn Springorum kam aber mit nur 3 von 7 Punkten daher.
Was ich eine Frechheit finde. Also.
Ja, seine Kritik war, dass die Band so zwischen eingängigem Dark Metal und progressivem Auswüchsen sich irgendwie verzettelt, nicht so richtig weiß, wo sie hin mag und hin soll. Ich kann das in Teilen nachvollziehen. Ich empfinde es aber nicht als so krass. Und ich glaube, bei ihm meine ich zu deduzieren, spricht doch ein bisschen die Enttäuschung raus eines langjährigen Fans, der Lieblingssongs hat und der weiß, wozu die Band auch fähig ist und zu welchen Ohrwürmen sie fähig ist und vielleicht so ein bisschen übersättigt ist von so okay, gutem Material. Das ist zumindest so, wie es mir mit diesem Album geht. Trotzdem, mit der Argumentation komme ich für mich bei 4 bis sogar 4,5 Punkten raus und damit das Album gut weg. Man kann es gut hören.
Oh, ja, also ich stimme zu.
Man hat eine gute Zeit beim Hören.
Ja, ich stimme zu, dass das Album vielleicht nicht ganz so offenkundig hittig ist wie viele Vorgänger. Also viele Vorgänger, ich glaube vor allem die letzten beiden, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil eben so viele Alben von Evergrey erscheinen, aber da waren schon Platten dabei, wo einfach jeder Song Hit war. Das ist hier vielleicht nicht so. Ich halte dieses Album aber trotzdem für sehr gelungen und die meisten Songs für stark. Wobei ich dazu sagen muss, obligatorische Fußnote, dass sich Evergrey in den letzten Jahren schon zu einer meiner Lieblingsbands entwickelt haben. Also ihre überragende Emotionalität rafft mich einfach immer wieder hinweg, insbesondere auch bei Live-Konzerten. Ja, und diese Schlüsselqualifikation schwebt natürlich weiterhin über allem. Anders geht's ja dank Englunds grandioser Stimme eh nicht. Nach dem gesprochenen Intro geht's also mit Shadow Self gleich gut los. Harte Riffs in den Strophen und so ein sanfter Refrain mit anschmiegsamen Chören. Der Quasi-Titeltrack nimmt dann durchaus hymnische Züge ein und entwickelt sich schön mitreißend. Bisschen düsterer und teils auch ein bisschen vertrackter kommt The World is on Fire daher. Das folgende Heaven mit seinen treibenden Passagen und so einer schönen Öffnung im Refrain macht dann wieder etwas mehr Mut. Der auch in meinen Augen offenkundigste Hit der Platte ist Leaving the Emptiness, also so eine richtig schöne, mitreißende Abtempo-Nummer mit schickem Solo. Das will ich übrigens auch nochmal sagen. Also Johann Niemann hat hier wirklich einen tollen Job gemacht, als Bassist da plötzlich als Solo-Gitarrist einzuspringen, total. Ist das echt nicht ohne.
Das sind echt Soli, die auch auffallen und positiv auffallen und Bock machen. So, das ist echt.
Ja, und das muss man auch nochmal sagen. Also Henrik Lanhager, ich bin richtig großer Fan von diesem Gitarristen, insbesondere in der Live-Darbietung hat der, finde ich, auch nochmal wirklich viel zur Wirkung von Evergrey beigetragen. Das ist sehr schade, dass der jetzt nicht mehr dabei ist. Aber auf der Bühne werden wir Niemann nicht als oder wohl nicht so oft als Solo-Gitarristen sehen, weil Evergrey haben mit Stephen Platt nämlich schon einen neuen Gitarristen gefunden, der übrigens auch auf der Tour mit Katatonia schon dabei war, da halt als Ersatz noch und jetzt aber auch offiziell als neuer Gitarrist. Ja, apropos Lieblingsbands, du hattest es schon gesagt, den Gastauftritt von Dark Tranquillity-Sänger Michael Stanne in A Burning Flame finde ich tatsächlich auch eher unauffällig, was ein bisschen schade ist. Der Song
hast du es rausführen können?
Es war ein bisschen peinlich, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich wurde von der Band tatsächlich bereits auf der Tour mit Katatonia zu einer Listening-Session im Nightliner eingeladen.
Ein Video-Interview davon findet ihr demnächst auf metalhammer.de.
Übrigens. Ganz genau. Und bekam also keine Info, wer dieser Gast ist. Und wer mich kennt, weiß ja, dass ich sehr großer Dark Tranquillity-Fan bin. Ich habe aber den Gastauftritt von Michael Stanne einfach nicht erkannt. Was natürlich sehr, sehr, sehr peinlich ist.
Ja, es liegt an den Boxen im Tourbus, die waren nicht
so. Ja, die waren tatsächlich so ein bisschen, naja. Aber der Song an sich ist schon ziemlich gelungen, finde ich. Aber grundsätzlich habe ich bei Gastauftritten habe ich oftmals ein Problem. Also wenn das jetzt irgendwie so reingemischt ist oder dann irgendwie im Duett oder so, da müssen sich die Stimmen auch mehr unterscheiden. Ich finde, diese beiden Stimmen sind jetzt per se nicht ähnlich, aber in diesem Song wirken die relativ ähnlich, finde ich.
Muss wohl so sein, weil es viel mehr schwer auszumachen.
Und ist halt auch natürlich die Klarstimme von Michael Stanne, also jetzt keine Growls natürlich.
Ja.
Ja. Genau, hinten raus finde ich dann das schön krachige Chains of Shame nochmal ziemlich überzeugend und The Prophecy ist dann so der nachdenkliche, ja fast schon philosophische Abschluss mit Klavier und jeder Menge Pathos. Ich liebe überhaupt dieses ehrliche, aufrichtige Ausdrücken und Verhandeln tiefgehender Gefühle. Also Evergrey kann man eigentlich fast schon als Gegenentwurf zur heute ja viel diskutierten toxischen Männlichkeit ansehen, wenn man jetzt ganz große Vergleiche und Worte anbringen will. In jedem Fall, Architects of a New Weave ist für mich zumindest ein rundum schönes Album geworden und ich gönne es einfach dieser Band wirklich von Herzen, dass sie in Amsterdam und Paris vor Iron Maiden spielen darf. Und wer wissen will, wie es dazu kam, liest entweder die Story in unserer Printausgabe oder guckt sich eben die bereits erwähnten Video-Interview-Snippets an, die wir in Kürze auf unserem Metalhammer-YouTube-Kanal und unseren Socials veröffentlichen werden.
Ja, aber das Heft zu lesen lohnt sich auf jeden Fall, weil da könnt ihr noch tiefer in die Entstehung und die Hintergründe des Albums eintauchen.
Ja, und über die 3-Punkte-Rätsel noch aufregen. Das tue ich auch immer noch.
Und ihr findet noch Reviews zu weiteren Alben, die heute erscheinen, unter anderem das neue Album von August Burns Red, Season of Surrender und das neue Album von Zyra, Requiem for a Pipe Dream, ja auch eine Band aus dem Göteborg-Umfeld, eine ehemalige In Flames und andere Schweden tun sich zusammen, Melodic, Dark, whatever Metal Band.
Aber modern.
Aber modern, ziemlich modern auch auf dem Album. Aber lest das im Heft und hört in unserer Playlist auf Spotify, der Metal Hammer Podcast Playlist, Songbeispiele sowohl von Evergrey als auch von anderen Bands, über die wir heute gesprochen haben.
Ja, und damit kommen wir dann auch schon zum Interview der Ausgabe.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Und zwar erscheint ebenfalls am heutigen Freitag das neue, mittlerweile 6. Album der US-amerikanischen Alternative-Rockband Evanescence.
Aber das irgendwie erst das 6. Album.
Krass, ne?
Ja. Angenehm wenig, wo man so erschlagen wird oft von Massen.
Aber wann war denn Fallen, also das Debüt, wann war das denn? Anfang der 2000er irgendwann, oder?
Ja, sowas, so zur New-Metal-Aufbäumzeit, so um 2000 rum,
Ich wollte gerade sagen, das ist noch gar nicht so lange her, aber mittlerweile ja dann doch schon wieder. Naja, in jedem Fall, das sechste Album von Evanescence trägt den Titel Sanctuary und das Interview dazu könnt ihr leider erst in unserer nächsten Ausgabe nachlesen, da Sängerin Amy Lee schwer beschäftigt war und es erst so ein bisschen später einrichten konnte, mit unserer Kollegin Helen Lindenmann zu sprechen. Aber es ist passiert. Das Interview lest ihr in der nächsten Ausgabe und guter Kompromiss, im heutigen Podcast präsentieren wir euch bereits einen kurzen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Viel Spaß dabei!
Ooh, can I interview you?
I don't think we have the time, unfortunately.
Yeah, dive right in.
So, Sanctuary. The album seems to be all about seeking and finding sanctuary. What are you seeking sanctuary from?
2026. I think that, you know, it's broader than that, obviously. The album title as a whole, Sanctuary, that's what this music is for me. That's what music is for me. Mm-hmm. And I, you know, as we've done this over the last almost like 25 years now, I've seen it be that for people around the world, you know, at our shows, the way that we connect through music, like people's heart, people's soul, like, can come out and be free in those moments. I think we need that right now. I need that always, but I feel more than ever like I need music, and I hope that this can just put some light in the world.
Mm-hmm. Yeah, for sure. I was gonna say that as well. I know that your music often offers comfort to your fans. I remember it giving comfort to me when I was going through shit. Is there music that does the same for you? What do you listen to when you need a pick-me-up?
Yeah. I guess it all just depends on the mood, doesn't it? Mm-hmm. I have go-tos that are like old friends. Tori Amos is one of them. Mm-hmm. Just a beautiful songwriter and storyteller. Bjork has always been one of them, but that's in such a wild, beautiful, musical, ethereal place for me. It's just like she's an inspiration as an artist. Just the word artist is Bjork. Mm-hmm. But I listen to all kinds of music. I like a lot of modern music too. I lately have been just like reaching out to people that I like their music and been like, hey, let's do a song together. Oh, so you've been hearing a lot of that lately. Yeah, for sure.
Yeah. Do these artists inspire your music as well? Do you draw inspiration from that?
Sure. Yeah. I think you can always be learning things that just like grab you as a songwriter. I always want to be able to push myself. I always want to be a better songwriter. Mm-hmm. But when it comes to just like making music, yeah, don't you like gravitate towards people's sounds? At the same time though, like then when I make sounds, it's not like you're making the same sounds, but like they entered your heart and went through the blender and came out in bits and pieces of a whole bunch of things and made like your version of the story.
Mm-hmm. You've said before that the song Who Will You Follow is about seeking truth. Can you tell me more about what sort of inspired that song and what it's about?
Well, I mean, it's about breaking through the lies. Mm-hmm. I just feel constantly flooded with lies. Like that's the world that we live in with internet, media, government propaganda. I just feel like it has become harder and harder to tell what's real and to know what's real. Besides just like events, also like AI, mm-hmm. like where is the line yeah. of like humanity, you know, and that getting lost. And all of the things. So the Who Will You Follow for me, it's so specific in the lyrics, it's hard for me to break it down more. But I mean, it's saying when all your faith and reality fades away, who will you follow? Like if you don't even know what is real, mm-hmm. then like, what will you do? Who will you follow? Maybe the wrong person. Mm-hmm. Maybe the wrong group. Maybe the wrong cult.
Yeah. Do you have an answer for yourself? Who will you follow?
In my life,
I suppose,
feel like it's different, you know, with every specific, that's pretty general, like every mm-hmm. situation you're in, you have to follow your heart. That's mm-hmm. always my answer when it comes to making music or just making decisions, you know, and going through life. It's like, well, what is right? What has honor? You know, what mm-hmm. I think that kindness goes a long way. Like if you are acting out of love and kindness, it's going to come back to you.
Yeah, for sure, for sure. Another song that really stuck out to me is About Us. First of all, because the bass line really reminds me of Billie Eilish's Bad Guy.
I know. I love that song, and I didn't
Yeah.
like think of that until like halfway through. I was like, "Well, it's kind of similar." Oh
Yeah, no, I love it. It's
well.
amazing.
Yeah.
But also because it sounds like an angry sort of wake-up call. So what inspired that song? What are you hoping to achieve with it?
It's interesting because sometimes a song starts, and I take a long time to write lyrics. So like, I started writing that song like a year before finishing it, and all along the way, like another, it happened with Use My Voice too. Like another line would get sprinkled in when something else would happen. It started about gun control, like about the just, it's such a big issue here. I don't know what it's like there, but we had a horrible school shooting in my town where some kids were killed, and I live in the South, and the rules here in my state are none. It's just literally, they won't pass any laws to protect people. You can, when you turn, I think it's 18 now, we all protested and they lowered the age. You can just go buy a gun. No background check, no nothing. And it's just, it's so heartbreaking when it's not like that's the only thing, but it definitely would help. We have a serious issue with guns here in this country. And I started writing the song out of just pure like anguish and frustration about that. It just seems like money is winning right now, and that's really hard. I feel like money's the enemy a lot of the time. But yeah, I started writing about that, but then it became about so many more issues as like the year or year, I think it was probably a year worth of writing lyrics went on through like 2024.
So, what are you hoping to, I guess, achieve with a song like About Us? Is there a goal, or is it just rage?
I have to just sing about what I see. I think, for me, being an artist means absorbing what's going on in your life and in the world, in your heart, and then taking those things and turning them into something that somebody else could hopefully connect with. So it's hard for me to describe why, like why I write music as I need to. But it is a beautiful thing that I have learned that it has been something that has been good, a good force in the world in people's lives, sometimes it affects somebody in a positive way. And even if it is like just sharing grief or sharing frustration or anguish or rage or any of those things, I never feel like it really comes out as just negative. Like it's like, well, we're expressing it for a reason. Like you can't change something until you say it out loud. You can't fix a problem until you start having a discussion about it. And, whether it's about gun control or the suppression of women, like we're going back in time and every other right that's being taken away from people around the world, but we're going through it right now. I don't know. I have to sing about it because it's on my heart. It's affecting me. It's nothing I want. I don't want to talk about this, but it's the reality that we're living in. I think it would be false. It would be a lie to pretend like it wasn't.
Yeah, I read that as well, that you don't really consider yourself a political person, but just like especially in the past few years, you've decided to speak up and really make music about it.
I think that this is a moment of waking up for a lot of people, myself included. And, it's not like crimes have never existed. It's not like pointless wars have never been, it's been going on forever. But like, we're in a time where it's all on the surface now, and we have to confront it. We're forced to confront it or just like go like this. I don't want to be blind. I can't. That doesn't make me feel good. That gives me terrible anxiety. So, I'm just another person alive in this world, hoping and wanting it to be a better place. And if my voice can reach anybody in a way that's positive, cool. Let's score the revolution.
Das war Emily im Gespräch mit Metal Hammer Volontärin Helen Lindenmann. Das neue Evanescence-Album Sanctuary steht ab heute in den Plattenläden und auf Streaming-Plattformen und freut sich natürlich auf eure Hörprobe. Sagt doch mal, wie ihr es findet und wie ihr all die anderen Alben findet, die wir euch hier vorgestellt haben.
Und hört wieder rein nächste Woche, wenn wir frisch oder auch nicht von Rock am Ring zurück sind. Hoffentlich wird es nicht zu kühl an diesem Wochenende.
So wie letztes Jahr, das war schlimm.
Ja, ich glaube, so schlimm wird es nicht. Es macht trotzdem Sinn, diese und jene Klamotten einzupacken,
Ja,
wahrscheinlich. Wenn ihr das hört, ist schon zu spät.
aber Iron Maiden werden uns einheizen und diverse weitere Bands auch noch. Also Headliner, Linkin Park, Volbeat und Iron Maiden, ne? Nicht schlecht.
Kann man auf jeden Fall anbieten. Die haben wir nächstes Mal dann zwar nicht hier im Podcast, aber eine andere Legende, würde ich fast schon sagen.
Ja, und zwar wird die nächste Episode pünktlich am 12. Juni sein. Und passend zur Fußball-WM, die dann kurz vorher losgegangen ist, sprechen wir mit Markus Babbel. Fußball-Legende, aber auch Metal-Fan und man würde heute wahrscheinlich schon sagen, Metal-Influencer. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder reinhören würdet.
Wenn wir wieder für euch im Gepäck haben, Maximum Mörtel. Das klang
Wiederhören.
sehr ungesund, glaube ich.
Tschüss.